Ich werde nicht mehr vieles mit euch reden, sagt Jesus seinen Jüngern. Denn der Fürst der Welt kommt und in mir hat er nichts. In der Bibelstunde sprechen wir über das Johannesevangelium. Bei dieser Stelle tauchte die Frage auf, wer ist denn eigentlich der Fürst dieser Welt? Ich nehme das zum Anlass, seine Frage an jeden von euch zu richten, vorab. Müsst ihr nicht mir beantworten. Jeder sich selbst. Welchen Stellenwert hat in eurem Leben die Bibelstunde? Von den ersten Gemeinden, und wir wollen Gemeinde nach dem Neuen Testament sein, heißt es, und sie forschten täglich in den Schriften, ob es sich so verhielte. Und die, die zur Gemeinde gerufen wurden, die Jesus als Herrn annahmen, die wurden zur Gemeinde hinzugetan. Sie sind nicht Mitglieder geworden, sie sind Glieder der Gemeinde, Glieder am Leib Jesu. Und aus Dieter hat es heute Morgen gebetet, wir sollen jederzeit bereit sein, Rechenschaft über unseren Glauben abzugeben. Rechenschaft über die, die uns ernsthaft befragen. Nicht über Klickerklauer. Wisst ihr nicht, was Klickerklauer sind, ne? Also als Kinder haben wir Murmeln gespielt. So kleine, wir waren nicht ganz so reich, das sind so kleine Tonkugeln, schön bunt. Und die größeren Jungen, die hatten dann Glaskugeln. Das waren die wertvollen. Und unsere Mutter hat gesagt, spielt nicht mit großen Jungs. Und dann kamen die großen Jungs und sagten, komm, lass uns mal spielen. Und wer die Murmel in das Loch ankicken und wer zuerst alle drin hat, erster, letzter, der hat gewonnen. Meine Mutter hat gesagt, ich soll nicht mit großen Jungen spielen. Ach, deine Mutter, weißt du, guck mal hier, ich gebe dir meine schöne große Glaskugel. Da siehst du mal, ich will deine Kugeln gar nicht. Wir wollen nur zusammen spielen. 15 Minuten später hat er seine Glaskugel wieder und meine schönen Kugeln alle mit. Wer sich mit Klickerklauern einlässt, kann nur verlieren. Und damit sind wir beim ernsten Thema. Ich will diese Frage, wer ist der Fürst dieser Welt, unter drei Aspekten heute Morgen beleuchten. Erstens, was sagt die Bibel, wer der Fürst dieser Welt ist? Zweitens, woher kommt all das Leid und Elend, und wir haben es heute Morgen wieder gehört, in der Welt und in unserem Leben? Und drittens, was bedeutet das, was die Bibel sagt, für uns? Die Bibel sagt erst an erster Stelle, und da spricht sie von dem großen Klickerklauer, er ist der Feind Gottes. So leicht dahingesagt, oh, Gott ist allmächtig und der macht alles recht. Er hat einen Feind, einen Todfeind. Er ist der Feind Gottes und der Menschen. 1. Mose 3, 1 bis 5. Die Schlange sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir, aber von den Früchten des Baumes in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Wer sich mit dem Klickerklauer einlässt, hat schon verloren. Hat nur eine Chance gegeben. Abwenden und gehen. Da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben. So typisch. Da kommt die faustdicke Lüge. Er weiß, wenn sie essen vom Baum der Erkenntnis, wenn sie sich von Gott trennen, dann werden sie sterben. Damit ist der Tod erstmal in die Welt gekommen. Geht's weiter. Sondern Gott weiß, ja, hat er recht, ne? Das ist ja immer das, immer die Mischung zwischen Wahrheit und Lüge. An dem Tag, da ihr von der Frucht esst, werden euch die Augen aufgehen. Ja, stimmt. Also der lügt nicht immer nur. Und das stimmt, kann man wissenschaftlich beweisen, wenn man will. Kommen wir gleich noch zu, was er mit der Wissenschaft so auf sich hat. Werden euch die Augen aufgehen. Und ihr werdet sein wie Gott. Papalapap. Das sind diese Versprechungen. Ne? Muss man nur durchschauen. Ihr werdet sein wie Gott. Haha. Etwas ist ja schon dran. Erkennend gut und böse. Vorher wussten sie gar nicht, dass sie nackt waren. Dann erkannten sie gut und böse und merkten, dass sie nackt waren und sie schämten sich. Und die Folge war eben nicht, dass sie waren wie Gott, sondern dass sie ihre Sündhaftigkeit erkannten, dass sie achtkantig aus dem Paradies flogen und dass wir bis heute darunter leiden müssen. Und der Teufel ist der schlechthin Böse. Wir verdrängen das. Mein großes Lebensvorbild, Vater Pfarrer Fechtelpeter, sagte, ich habe mich hinreißen lassen, für den Teufel zu beten. Ich habe mich auf ihn eingelassen. Ganz schnell Panik ergriffen und davon Abstand genommen. Weil dem ist nicht zu helfen. 1. Johannes 3,8. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Das war nie anders. Die Existenz des Teufels stellt allerdings die Frage nach der Allmacht Gottes. Wir werden vielleicht heute ein bisschen Licht darauf werfen, aber Gott kann ihn nicht einfach so wegfegen. Allerdings ist ein großer Irrtum zu glauben, es gibt zwei Götter. Der eine, der die Welt erschaffen hat, der Gute, und der andere, der Böse, der sich jetzt darum kümmert, weil der Schöpfer sich nicht mehr darum kümmert. Es gibt keine Welt ohne Gott. Am meisten profitiere ich immer selber von meinen Predigten, weil ich in der Vorbereitung dann einiges besser bedenken muss. Ich habe oft an dieser Stelle gesagt, die Welt ist so, wie sie ist, weil sie eine Welt ohne Gott ist. Irrtum. Die Welt ist so, wie sie ist, weil sie eine Welt gegen Gott ist. Viele Dinge werden erst überhaupt greifbar, verständlich, wenn wir das verinnerlichen. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten immer wieder an die Begebenheit mit der Auferweckung des Lazarus denken müssen. Ach, Jesus wurde innerlich ergriffen und er erzürnte abermals. Und man denkt, warum hat ihn das so bewegt? Weil Lazarus sein bester Freund war? Ist uns klar, dass sich hier der Tod, Luzifer, der Satan, und das Leben in Person gegenüberstanden. Da war der Tod, der in die Welt gekommen ist durch die Sünde im Paradies. Und hier ist das Leben der Sohn Gottes. Zwei Personen, zwei Wirklichkeiten. Und das war, er konnte nicht mal eben sagen, ach Lazarus, komm mal raus. Da war sein Widersacher. Aber hier zeigt sich auch, wer letztlich der Chef war. Er hat zu seinem Vater gebetet und hat dann gerufen. Er hat geschrien. Ich mache das jetzt nicht nach, das Thema in mir Augenblick zu ernst. Aber machen wir klar, in der Bibel stehen keine Märchen. Sie haben Bedeutung für uns. Und zweitens, woher kommt all das Leid und Elend in der Welt und unserem Leben? Im 1. Petrusbrief steht im 5. Kapitel Vers 8 an uns geschrieben, seid nüchtern und wachsam. Habe ich wie oft gelesen und dachte immer, ja Gott, okay. Also ein bisschen komisches Beispiel, schon lange her. Ne? Heute streifen keine Löwen mehr durch unsere Felder. Wälder waren sie ja nie. Euer Todfeind. Nicht euer Feind, nicht einer, der gegen ist. Euer Todfeind, der Teufel, der Fürst, das sage ich jetzt, der Fürst dieser Welt in Klammern. streicht wie ein brüllender Löwe herum und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Seltsam, dass wir von unserem Todfeind weit und breit scheinbar nicht sehen. Seltsam, ne? Komisch, ich habe das noch nie mit niemandem gesprochen, der sagt, ach, in letzter Zeit, der Todfeind bedrängt mich oder meine Arbeitskollegen oder ich das Elend sehe da in dem Hotel, der Grieche, junge Mann, ermordet eine junge Amerikanerin. Oh, der arme Junge ja nicht. Aber fragen wir uns dann, wie kann ich das überhaupt verstehen, wenn ich sehe, dass da jemand anderes seine Hand im Spiel hat? Oder geht uns das so, wie es mir als Kind ging? Ich habe die Augen geschlossen und ich kann dich nicht sehen. Und dann kannst du mich auch nicht sehen. Und wir halten das vielleicht für billige kindliche Logik. Aber das ist die Logik, wir haben darüber geredet, über der Theologie und der Philosophie. Und wir glauben sie, anstatt die Bibel zu nehmen und zu sagen, hier sagt mir Gott alles, was ich wissen muss. Weil stellt euch mal vor, die große, ist von mir, der große Philosoph Kant, ich habe gedacht, kann ich mich darauf einlassen? Den kategorischen Imperativ kennen wir ja alle. Verhalte sich so, wie du wünschen würdest, dass das allgemeine Gesetz wäre. Ja klar, das ist philosophische Lehre. Funktioniert nur auch im Schlechten, weil die Mafia kann nur so funktionieren. Die weiß, da ist das große Schweigen. Sagst du was, bist du tot. Und jeder, der diesem Verein beitritt, der weiß, ich muss mich so verhalten. Wenn ich nicht erschosse, ich würde jeden erschießen, der das Schweigen bricht. Und ich weiß, ich werde erschossen, wenn ich das Schweigen breche. Und so existiert diese Gesellschaft Satans seit langer, langer Zeit sehr erfolgreich und alle werden da, nicht alle, aber die Mitglieder werden da offensichtlich reich und tot. Habt alle schon mal gesehen, wenn irgendwelche schlimmen Dinge passieren, dann tauchen diese Schilder auf. Warum? Warum? Die Versuchung Jesus und Barbara hat es gelesen und danke dir, dass du das so deutlich verständlich gelesen hast. Ich konnte deinen Worten wirklich gut folgen, weil diese Stelle zeigt, wer der Fürst dieser Welt ist. Der Reich, der Satan kann wirklich materiellen Reichtum, Ehre, Ansehen und Macht verleihen. Er kann frei darüber verfügen. Jesus hat ihm nicht vorgehalten, nee, Menneken, das macht mein Vater, das kannst du nicht. Nein, nein. Der Satan verfügt über Ehre, Macht und hätte sie Jesus auch geben können. Das war ja die Versuchung zu widerstehen, wenn er war, gehört doch eh mir, du hast ja überhaupt nichts drin zu sagen. Das wäre keine Versuchung gewesen. Ich lese nochmal einen Vers daraus, Lukas 4, 6. Und der Teufel sprach zu ihm, dir will ich alle diese Macht und Herrlichkeit geben. Denn mir, sagt der Satan, ist zu übergeben. Und wem immer ich will, gebe ich sie. Tja, ja. Muss uns da nicht Angst und Bange werden? Und insofern, die Frage zu beantworten, geht ja noch weiter, ist der Satan Fürst dieser Welt? Aber was bedeutet das für uns? Zwar ist mit dem Sieg Jesu am Kreuz und in seiner Auferstehung der Satan endgültig entrechtet. Die Schuldfrage ist gelöst. Wie oft hören wir das? Ach ja, aber in mir ist der alte Mensch noch wach. Nein, nein, ich bin gestorben und ich bin mit Christus auferstanden in der Taufe. Ich bin ein neuer Mensch. Nur die Machtfrage des Satans, die ist noch ungelöst. Und sie bleibt ungelöst, bis zur Wiederkunft Christi. Und dann wird er endgültig die Macht übernehmen. Sind wir uns dessen bewusst? Der Satan hat kein Anrecht auf uns. Aber er ist und bleibt mächtig, weil er der Todfeind Gottes ist, bis Jesus wiederkommt. Und warum ist das so? Muss ja einen Grund haben. Die Zeitspanne, die der Satan noch hat, soll uns die Augen öffnen. Und nicht nur uns, allen Menschen. Deswegen ist Mission so wichtig, ihnen die Augen zu öffnen, ihnen zu sagen, was Jesus Paulus gesagt hat, Apostelgeschichte 26, 18. Du sollst ihnen die Augen öffnen, und er ist rausgegangen in die Welt, in fast damals ganze bekannte Welt, dass sie umkehren, dass sie aus der Finsternis zum Licht kommen. Mission ist nicht, ach, ich habe da eine gute Nachricht für dich, ist ganz angenehm, schöne Gemeinschaft in der Gemeinde, willst du es nicht auch mal mit Jesus versuchen? Nein, du musst die Leute doch da abholen, wo sie stehen. Ja klar, wo stehen sie? Im Dunkeln. Sag ihnen, was los ist, damit sie vom Dunkeln ins Licht kommen. Eine Frage auf Leben und Tod. Sie sind, geht weiter im Text, aus der Gewalt des Satans zu Gott. Darum geht es. Das ist nicht einfach, jemandem das zu sagen. Der Fürst dieser Welt, in dessen Reich bewegen wir uns alle. Nur wir sind schon geflüchtet. Wir haben Asyl gefunden bei Jesus. Und wir bieten dir an, wir geben dir hier Gelegenheit. Dieser Staat kennt kein Zuzugsbegrenzungsgebot. Er nimmt jeden auf, der in dem Reich, das Jesus ist, Asyl beantragt. Und Gott sagt, Jesus sagt weiter zu Paulus, so werden ihnen die Sünden vergeben und sie erhalten ein ewiges Erbe. Sünden vergeben, ewiges Erbe. Angst ist tot. Brauchen wir nicht mehr. Ich würde ja gerne Christ werden, aber dann einmal habe ich die Sünden vergeben gekriegt und was dann? Ich habe das Erbe in Händen, ich habe es in der Tasche, ich kann es mit mir rumtragen, das Testament kann es jedem zeigen. Gibt keinen Grund zu zögern. Ein ewiges Erbe, zusammen mit denen, die durch den Glauben an mich zu Gottes heiligem Volk gehören. Wer sich zu Jesus bekehrt, ist erlöst, kriegt das Erbe, zusammen mit denen, die das Angebot schon angenommen haben. Er ist dann nicht allein in Zukunft. Lassen wir uns nicht von Satan täuschen. Dieser Hund ist entsetzlich raffiniert. Er versteht es sich, unsichtbar zu machen. Und wenn wir glauben, wir wären besonders fromm und besonders weit, dann ist die Gefahr am größten. Bevor Jesus wiederkommt, muss die Gottlosigkeit in der Welt überhand nehmen. Wenn ich das so sage, deswegen nochmal die Bedeutung, wie wichtig ist die Bibelstunde, ist keine Plauderrunde, sondern da wird in Gottes Wort studiert, da wird gelehrt, da tauschen wir uns auf über Fragen. Wie kommst du denn zu der Behauptung, dass in dieser Welt die Bosartigkeit überhand nimmt? Das steht aber nicht in der Bibel, oder? 2. Thessalonicher 2,3. Lasst euch von niemand und auf keinerlei Weise täuschen. Zuerst muss es zum Aufruhr gegen Gott kommen. Und der Mensch der Gesetzlosigkeit. Vorstellen, das kennen wir alle, ne? Der Menschensohn. Aber wer hat schon mal je darüber nachgedacht, dass in der Bibel auch von dem anderen Menschen die Rede ist? Der Mensch der Gesetzlosigkeit, nicht der mit dem Hinkefuß, der beim Skatspielen betrügt und man sieht am Tisch noch seinen Schweif. Nein, nein, der Mensch der Gesetzlosigkeit, der vor Vernichtung bestimmt ist, muss auftreten. Der weiß, er hat nur noch wenig Zeit. Wer ist denn dieser Mann? Dieser Mensch, kann auch Frau sein. Das ist der Botschafter des Satans. Genauso wie es Botschafter Jesu gibt. Offenbar jeder Christ. Mindestens wie die Apostel waren, unmittelbar Zeugen, Boten Jesu. So gibt es auch Botschaften, Botschafter des Teufels. Und in dieser Zeit, in der wir leben, kommt das, was mit Adam und Eva angefangen hat, zu seiner radikalsten Entfaltung und Enthüllung. Und vorher wird das mit dem ewigen Reich nichts. Thessalonicher 2,4. Er wird sich auflehnen und über alles hinwegsetzen, was Gott oder Heiligtum genannt wird. Wofür? Um anschließend Mafia zu gründen. Bis er schließlich im Tempel Gottes sich niederlässt und für Gott ausgibt. Wo haben wir unsere Augen? In dieser Gemeinde hat jemand für Ivo Sasek gesprochen. Und wir haben anschließend für ihn gebetet. Für jemanden, der Christus tödlich beleidigt hat. Er sagt, wenn jemand gegen mich, Ivo Sasek, etwas sagt, dann kann ihnen niemand vergeben, auch nicht Jesus. Nur ich, Ivo Sasek. Wenn damit dieser Fall nicht belegt ist, dann weiß ich es nicht. Und wir haben mehrere Zeugnisse und mehrere Hinweise. 1. Johannes 2,22f, da geht es um, wer ist denn dieser Mann der Gottlosigkeit, dieser Antichrist? Es ist der, der ableugnet, dass Jesus der von Gott gesandte Retter ist. Wer das leugnet, ist der Antichrist. Er lehnt sich nicht nur gegen den Sohn auf, sondern lehnt auch den Vater ab. Denn wer den Sohn leugnet, hat keine Verbindung zum Vater. Wer sich aber zum Vater bekennt, wer sich aber zum Sohn bekennt, gehört auch dem Vater. Es ist nicht diese Möglichkeit zu sagen, wir, ich rede jetzt von Jehovas Zeugen, wir sehen da mehr Gott den Vater. Letztlich ist das ja egal. Nein, Jesus sagt, diese Möglichkeit gibt es nicht. Und sagen die das nur so nebenbei? Nein, nein. Sie haben folgende Lehre über Jesus. Er ist nicht der, durch den alles geschaffen ist und durch den alles geworden ist. Der von Anfang an war, der sich nie verändert hat. Der jetzt wieder beim Vater ist, um für uns einzutreten. Sie sagen, es hat im Himmel eine große Versammlung gegeben. Und dann hat Gott gefragt, guckt euch das Elend an der Menschen. Wen sollen wir senden? Und da hat der Erzengel Michael gerufen, sende mich. Und dann ist der Erzengel Michael in Gestalt von Jesus auf die Erde gekommen. Und jetzt ist er wieder im Himmel und ist wieder Erzengel Michael. Die Fürsten dieser Welt stellen sich als Engel des Lichts dar. Also wir würden ja kaum darauf reinfallen, wenn hier jemand uns versuchen würde, zu Verbrechen zu verleiten oder zu sagen, wenn du mit mir gehst, musst du zwar vieles machen, naja, machen auch Leute, ne? Du musst morden, du musst töten, du musst betrügen, du musst mit Drogen handeln, aber du wirst reich werden. Selbst darauf fallen die Leute ein. Aber hier geht es ja nicht, hier geht es ja um die, die meinen, in guter Absicht zu handeln. 2. Korinther 11, 13 und folgendem. Denn diese Leute sind falsche Apostel, unehrliche Arbeiter, die sich freilich als Apostel von Christus ausgeben. Aber das ist kein Wunder. Auch der Satan hat sich ja als Engel des Lichts getarnt. Und das macht ihn so gefährlich. Wir zitieren dann gerne, auch Paulus hat sich ja gefreut. Wenn nur die gute Botschaft von Jesus verkündet wird, ist egal aus welchen Motiven, ob guten oder schlechten. Nur die Frage ist, wird von diesen modernen Propheten wirklich die Botschaft von Jesus verkündet? Das ist der Maßstab, das ist, wo wir erkennen können. Wovon redest du eigentlich? Steht in deiner Predigt Jesus als Sohn Gottes, als unser Erlöser, als unser Retter, als unsere einzige Hoffnung vorn? Oder gibt es da noch irgendwelche andere Dinge? Daran, die Bibel sagt es uns, daran werdet ihr erkennen, ob diese Botschaft echt ist. Ob der da vorne rumturnt und schlechte Motive. Ich habe heute Morgen, weiß gar nicht wie, im Fernsehen zwei Sendungen gesehen, so Ausschnitte von so einem Bibelfernsehen. Also, sag mal, wie dieser Kasper da vorne rumgeturnt ist, das war schon erschreckend. Verschließen wir nicht die Augen vor der Realität, vor der Person des Satans in unserer Gegenwart. In unserer jüngsten Geschichte, man kann das gar nicht verstehen. Weiß ich, wer von euch, manche von euch wissen das gar nicht mehr, was in diesem Land zwischen 1933 und 1945 passiert ist. Das kann man nicht verstehen, wenn man nicht in Hitler wirklich den Boten des Satans sieht und nicht nur in ihm. Ich lade jeden von euch ein, mit mir für 2 oder 3 Stunden ins KZ nach Neuengamme zu gehen. Dann zeige ich euch mal Satan in Person. Und zeige euch, was er mit Menschen gemacht hat. Könnt ihr in den Gesichtern heute noch lesen. Und alle, die da gewohnt haben, haben nichts gewusst. Der doofe Kanal ist gebaut worden von Menschen, die kaum noch gehen konnten. Denen die Augen aus dem Kopf quollen. Die wahrscheinlich weniger als 59 Kilo wogen. Und da haben die Leute gewohnt. Ich fahre mit dem Fahrrad heute dran vorbei und sehe das. Aber keiner hat etwas gesehen. Die Verkürzung Gottes auf den lieben Vater im Himmel. Jesus von Nazareth auf seine große Humanität. Er war ja ein großer Lehrer, muss man sagen, er kennen ja alle an. Ne? Und des Menschen auf seine Selbstbestimmung. Berauben die biblische Botschaft ihrer Bedeutung für die Menschheit. Der aufgeklärte Spott über den Teufel und seine Dämonen hat den Glauben an Gottes Macht den letzten Ernst genommen und ein Vakuum hinterlassen. Glaubst du wirklich an den Teufel, der da an dem großen Topf steht und mit dem und das Feuer schürt und die harte Suppe da rührt und da drin werden die armen Seelen geschmort? Oder in Hamburg, heißen glaube ich nicht mehr so, gab es da so einen Verein, Blue Devils. Irgendjemand mir erzählt, Barbara, dass hier in der Nähe eine Kneipe gibt, Lucifer. Ist schon nicht so schlimm, ne? So. Märchen macht man so, ne? Könnte ja auch Rumpelstilzchen heißen. Sind wir uns klar, der ungeheuerlich des Kampfes, in dem die Gemeinde Christi, nicht diese nur, Gemeinde Christi, alle, die jetzt noch hier sind, stehen im Kampf mit dem Satan, die Abgründe wahrzunehmen, die uns drohen. Die Frage ist dann, und jetzt komme ich damit zum Ende, wird der Fürst dieser Welt sein Ziel erreichen? Offenbarung, Kapitel 3, Vers 8, Absatz 1. Also, wie kann man darüber weglesen? Alle Menschen auf Erden werden das Tier anbeten. Also mir läuft ein Schauer den Rücken runter. Und doch das Ziel der Geschichte Gottes mit dieser Welt bleibt die strafende Vernichtung des Satans mit all seinen Dämonen und Anhängern. Matthäus 25, 41. Geht mir aus den Augen, ihr Verfluchten. Der liebe, brave, allzeit beherrschte Jesus, außer bei der Tempelreinigung, der allen Menschen so entgegengekommen ist, geht mir aus den Augen, ihr Verfluchten. Geht in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Wir aber kennen den ganzen Vers von Offenbarung 13,8 und der geht so. Alle Menschen auf der Erde werden das Tier anbeten. Alle. Außer denen, deren Namen seit Erschaffung der Welt im Lebensbuch des geopferten Lammes stehen. Amen.